Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zu dieser DFB-Audiofortbildung zum Thema Lungenhochdruck. Heute sprechen wir über das Krankheitsbild der pulmonalen Hypertonie, ihre Entstehung, Risikofaktoren und Diagnostik. Anschließend widmen wir uns den Behandlungszielen und Optionen, bevor wir einen Blick auf etwaige Verlaufskontrollen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit werfen. Dafür begrüße ich Herrn Professor Gábor Kovács von der Medizinischen Universität Graz. Professor Kovács ist Leiter der Forschungseinheit Pulmonary Hypertension sowie stellvertretender Leiter der klinischen Abteilung für Pneumologie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir mit dieser Fortbildung beginnen, noch ein rechtlicher Hinweis. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Professor Kovács, die pulmonale Hypertonie ist ein sehr diverses Krankheitsbild. Geben Sie uns zunächst doch bitte einen Überblick über die Epidemiologie und Charakteristika. Was zeichnet diese Erkrankung aus und bei welchen Symptomen sollte man eine pulmonale Hypertonie im Hinterkopf haben?
Vielen Dank für die Möglichkeit, über diese wichtige Erkrankung zu diskutieren. Pulmonale Hypertonie ist, wie der Name auch sagt, ein Zustand, wenn der Druck im kleinen Kreislauf erhöht ist. Wir wissen, dass der mittlere pulmonale Druck in den Lungengefäßen bis ca. 20 mm Hg normal sind. Wenn die höher sind, das heißt, der mittlere pulmonalarterielle Druck über 20 mm Hg liegt, dann reden wir über pulmonale Hypertonie, über Lungenhochdruck. Es gibt dann verschiedene Formen des Lungenhochdrucks. Ich bin sicher, dass wir heute noch mehr im Detail darüber reden werden. Und einige Formen sind häufiger, andere Formen sind wieder seltener. Insgesamt schätzen wir so ein, dass circa 1% der Weltbevölkerung an einer pulmonalen Hypertonie, an Lungenhochdruck leidet. Das ist viel. Wenn man das so sieht, ist es ein sehr häufiger Zustand. Und wie ich erwähnt habe, gibt es häufige Formen und seltene Formen. Die zwei häufigsten Formen des Lungenhochdrucks sind die pulmonale Hypertonie assoziiert mit Linksherzkrankheiten beziehungsweise die pulmonale Hypertonie assoziiert mit Lungenerkrankungen. Die sind häufige Formen, weil auch die Linksherz- beziehungsweise Lungenkrankheiten häufig sind. Besonders bei älteren Menschen, ungefähr bei 10% der Bevölkerung könnte sogar ein Lungenhochdruck vorliegen durch diese häufige Formen. Andere Formen des Lungenhochdrucks sind aber selten. Zum Beispiel die pulmonalarterielle Hypertonie, die klassische Lungenhochdruckkrankheit, wo es um die Veränderung der Lungengefäße geht, ist eine seltene Form des Lungenhochdrucks. Da sprechen wir über eine Prävalenz von ca. 15 bis 60 pro Million. Das heißt, in Österreich, wenn wir mit 8 Millionen Einwohner rechnen, dann reden wir hier über 120 bis 500 Patientinnen und Patienten mit der pulmonalarteriellen Hypertonie. Die chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie, welche nach Lungenembolien auftreten kann. Es ist auch eine seltene Form der Erkrankung. Hier wissen wir, dass ca. 1-4% der Patientinnen und Patienten, die eine akute Lungenembolie entwickeln, haben auch eine Spätform, eine chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie. Sie haben mich gefragt, was die wichtigsten Beschwerden bei Lungenhochdruck sind. Und hier ist die Antwort ganz klar. Das wichtigste, das häufigste Symptom ist Belastungsdyspnoe. Ich höre am häufigsten von den Patientinnen und Patienten, dass wenn Sie auf einen Berg hinaufgehen möchten, zumindest in der Steiermark, dann können Sie nicht mehr mithalten. Dann müssen Sie häufiger eine Pause anlegen und fühlen sich mehr erschöpft. Wenn jemand in einer großen Stadt lebt, dann merkt, dass das Treppensteigen schwieriger geht. Später kommen diese Symptome auch bereits beim einfach Spazierengehen oder bei ganz späten Formen bereits bei den kleinsten Belastungen, beim nach vorne bücken oder auch sogar in Ruhe. Es ist sehr wichtig, dass wenn man als Arzt dieses Symptom hört, Belastungsdyspnoe, Atemnot bei Belastung, welche in der letzten Zeit zugenommen hat, neben den häufigen Ursachen dieser Symptome, wie zum Beispiel Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit oder auch Lungenkrankheiten wie COPD oder interstitielle Lungenkrankheit, auch an eine eventuelle pulmonale Hypertonie denkt. Das ist wichtig, weil aktuell dauert es viel zu lange, dass wir an Lungenhochdruck denken und deswegen wird die Erkrankung oft zu spät diagnostiziert, wo die therapeutischen Möglichkeiten eingeschränkter sind.
Gibt es noch weitere Risikofaktoren, die die Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie begünstigen? Bei welchen Warnhinweisen sollte man an ein frühzeitiges Screening denken?
Ja, es gibt Zustände, Erkrankungen, welche häufig mit einer pulmonalen Hypertonie assoziiert sind. Ich habe die zwei großen Krankheitsgruppen erwähnt, die mit Lungenkrankheiten, die Patientinnen und Patienten mit Lungenkrankheiten beziehungsweise mit Herzkrankheiten, Linksherzerkrankungen, können tatsächlich häufig eine pulmonale Hypertonie entwickeln. Und ich habe auch die Pulmonalarterienembolie erwähnt, welche auch ein Risikofaktor ist für die spätere Entwicklung einer chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertonie. Es gibt aber auch weitere Risikokrankheiten, die mit einer pulmonalarteriellen Hypertonie in Zusammenhang stehen können. Zum Beispiel Kollagenosen wie die systemische Sklerose. Wir wissen, dass ca. 10% von Patientinnen und Patienten mit einer systemischen Sklerose irgendwann in ihrem Leben eine pulmonale Hypertonie entwickeln können. Und oft entwickeln sie eine pulmonalarterielle Hypertonie, wo tatsächlich die Lungengefäße krank sind. Wir wissen sogar, dass von diesen 10% der Patientinnen und Patienten die Hälfte innerhalb der ersten 5 Jahre nach Diagnosestellung ihrer Kollagenose die pulmonale Hypertonie entwickeln. Deswegen, bei diesen Patientinnen und Patienten muss man besonders an einen Lungenhochdruck denken, wenn sie solche Symptome wie zum Beispiel die Belastungsdyspnoe entwickeln, welche mit der Grundkrankheit nicht gut erklärbar ist. Es ist sogar empfohlen, dass diese Patientinnen und Patienten einmal im Jahr eine Herz-Ultraschall-Untersuchung haben, welche Hinweise für Lungenhochdruck liefern kann. Weitere solche Risikoerkrankungen sind zum Beispiel eine Leberzirrhose, eine Lebererkrankung, welche mit einer sogenannten portaler Hypertonie einhergeht. Aber auch kongenitale Herzfehler oder auch eine HIV-Erkrankung kann mit pulmonaler Hypertonie assoziiert sein.
Die Leitlinien der ESC und ERS, also der Europäischen Kardiologischen und Europäischen Respiratorischen Gesellschaft, teilen die pulmonale Hypertonie einer von 5 Gruppen zu. Könnten Sie diese Gruppen kurz erläutern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das rundet natürlich ein bisschen ab, worüber wir bis jetzt auch schon gesprochen haben. Es gibt 5 Gruppen, die auch die häufigsten und wichtigsten Ursachen der Lungenhochdruckkrankheit erklären. Die Gruppe 1 ist die pulmonalarterielle Hypertonie. Das ist die klassische Lungenhochdruckkrankheit. Wenn die Lungengefäße krank sind, sie bauen um. Es entwickelt eine endotheliale Dysfunktion und alle Schichten der Lungengefäße, der Lungenarterien werden verändert. Das ist eine sehr wichtige Subgruppe, weil, obwohl das relativ selten ist, wie wir das früher schon erwähnt haben, aber für diese Erkrankung hat man in den letzten 25 Jahren viele sehr wirksame Medikamente entwickelt. Die zweite Gruppe ist die pulmonale Hypertonie assoziiert mit Linksherzkrankheiten. Das ist vielleicht die häufigste Gruppe der pulmonalen Hypertonie. Und dazu gehören Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Linksherzkrankheiten, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz durch reduzierte Ejektionsfraktion oder die HFpEF mit erhaltenem Ejektionsfraktion, aber auch Vizien, verschiedene Klappenvizien und sonstige Herzkrankheiten. Dann die dritte Gruppe ist die pulmonale Hypertonie assoziiert mit Lungenkrankheiten. Das ist ebenfalls eine häufige Gruppe, weil halt Lungenkrankheiten häufig sind. Und hier kann die pulmonale Hypertonie mit einer COPD oder mit einer interstitiellen Lungenkrankheit oder mit anderen Lungenerkrankungen assoziiert sein. Die Gruppe 4 ist die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, wieder eine seltenere Gruppe, aber auch sehr, sehr wichtig, weil wir für diese Patienten wieder sehr wirksame und wichtige Therapieoptionen anbieten können. Die sind die Patientinnen und Patienten, die eine Lungenembolie haben, eine akute Lungenembolie. Aber nach dieser akuten Lungenembolie lösen die Gerinnsel in den Pulmonalarterien nicht vollständig auf, sondern es entwickelt sich eine Krankheit, welche durch chronische Gerinnselbildung charakterisiert ist. Und diese chronische Gerinnsel wachsen mit der Gefäßwand zusammen. Und es gibt eine fünfte Gruppe der pulmonalen Hypertonie, wo wir verschiedene Entitäten, verschiedene Krankheiten hineingenommen haben, welche auch mit einer Lungenhochdruckkrankheit assoziiert sind, aber insgesamt sehr selten vorkommen und etwas untypisch sind. Zum Beispiel dazu gehören Patientinnen und Patienten, die eine Sarkoidose haben oder eine Histiozytose haben und sie zusätzlich Lungenhochdruck entwickeln, oder Patientinnen und Patienten mit hämatologischen Krankheiten oder solche mit einer chronischen Niereninsuffizienz, die Lungenhochdruck entwickeln.
Die beschriebenen Gruppen machen deutlich, dass es unterschiedliche Entstehungsmechanismen der pulmonalen Hypertonie gibt. Wie sieht denn der diagnostische Algorithmus aus? Gibt es etwas, auf das man Ihrer Ansicht nach besonders achten sollte?
In den letzten Leitlinien und dann auch nach dem 7. Weltsymposium für pulmonale Hypertonie hat man ein diagnostisches Algorithmus empfohlen, welcher in aufeinanderfolgenden Schritten von den ersten Symptomen, vom ersten Treffen mit dem Arzt bis zur Diagnose führen sollte. Am Anfang sollte erfasst werden, welche Symptome, welche Beschwerden die Patienten haben, ob sie eine Risikokrankheit wie die erwähnte Kollagenose zum Beispiel haben, welche ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie bedeuten soll. Und natürlich soll eine genaue körperliche Untersuchung stattfinden. Hier zum Beispiel ein Systolikum könnte auf eine Tricuspidalinsuffizienz hinweisen oder ein betonter zweiter Herzton sogar auf eine pulmonale Druckerhöhung. Wir können aber auch spätere, schwerere Formen der pulmonalen Hypertonie sehen bei der körperlichen Untersuchung. Zum Beispiel, wenn man Beinödemen oder sonstige Ödemen sieht, das sind Zeichen bereits einer kardialen Dekompensation. Im zweiten Schritt sollten dann einfache diagnostische Untersuchungen durchgeführt werden, zum Beispiel Thoraxröntgen, EKG, Blutuntersuchungen, Labor, welche schon Hinweise für die pulmonale Hypertonie liefern könnten. Im dritten Schritt sollten eine Echokardiographie und eine detailliertere pulmonologische Untersuchung stattfinden. Die Echokardiographie kann einerseits Hinweise auf eine häufige Linksherzerkrankung liefern, sowie die pulmonologische Untersuchungen können Hinweise auf eine Lungenerkrankung liefern. Aber die Echokardiographie ist auch deswegen so wichtig, weil wir dabei direkte und indirekte Hinweise auf Lungenhochdruck finden können und sogar den pulmonalen Druck abschätzen können. Das kann uns direkt weiterhelfen, dass wir die Wahrscheinlichkeit einer pulmonalen Hypertonie abschätzen. In einem weiteren Schritt können wir noch ergänzende Untersuchungen durchführen, zum Beispiel eine Herz-MR-Untersuchung oder eine Spiroergometrie, falls noch eine Unklarheit besteht oder wenn wir ergänzende Informationen brauchen. Und dann im letzten Schritt sollte die wichtigste diagnostische Untersuchung durchgeführt werden, die Rechtsherzkatheteruntersuchung. Diese Untersuchung sollte allerdings in einem sogenannten PH-Zentrum durchgeführt werden, das heißt in einem Krankenhaus oder in einem Institut, wo viel Erfahrung mit Diagnose und Therapie der pulmonalen Hypertonie besteht. Und dort sollte tatsächlich invasiv die pulmonale Hypertonie diagnostiziert werden. Wir haben natürlich viele Untersuchungen, viele Studien durchgeführt und wir möchten versuchen, dass wir auch nicht invasiv die pulmonale Hypertonie diagnostizieren können. Aber das ist heute noch nicht möglich. Wir müssen tatsächlich eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchführen, so dass wir die pulmonale Hypertonie diagnostizieren können und eine entsprechende Therapie einleiten können.
Manche kardiovaskulären und respiratorischen Erkrankungen sind mit genetischen Veränderungen assoziiert. Spielen genetische Faktoren und damit auch die genetische Diagnostik bei der pulmonalen Hypertonie ebenfalls eine Rolle?
Ja, natürlich. Wir erfahren jedes Jahr mehr über mögliche diagnostische oder über mögliche genetische Ursachen einer pulmonalen Hypertonie. Und es gibt auch eine Form, die hereditäre Form der pulmonalarteriellen Hypertonie, welche mit einer Mutation eines Gens verbunden ist. Zuerst wurde schon vor circa 25 Jahren die BMPR2-Mutation entdeckt, welche zur Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie führen kann. Und das ist weiterhin die wichtigste Mutation und die häufigste Mutation. Seither wurden aber mehrere weitere mögliche Mutationen entdeckt. Und wenn wir eine pulmonalarterielle Hypertonie diagnostizieren, dann ist es sinnvoll, solche genetische Mutationen zu untersuchen, weil wir dann den Patienten, die Patientin besser beraten können, ob in der Familie noch zu erwarten ist, dass weitere Fälle einer pulmonalen Hypertonie sich entwickeln können. Deswegen ist die Antwort ja, es gibt genetische Formen der pulmonalen Hypertonie und es ist wichtig, deswegen nach natürlich erfolgter genetischen Beratung solche Untersuchungen bei Patientinnen und Patienten mit PAH, also pulmonalarterieller Hypertonie, durchzuführen. Es ist auch wichtig, dass Angehörige von Patienten mit PAH, die selbst eine Mutation tragen, aber noch nicht die Erkrankung entwickelt haben, regelmäßig untersucht werden, sodass die Erkrankung bei ihnen rechtzeitig diagnostiziert werden kann. Das muss natürlich nach erfolgter genetischen Beratung stattfinden. Es gibt noch eine seltene Form der pulmonalen Hypertonie, die sogenannte pulmonale venookklusive Erkrankung, wo wir auch eine wichtige Mutation in den letzten Jahren kennengelernt haben, welche praktisch diagnostisch ist für diese schwere und seltene Form des Lungenhochdrucks.
Vergangenes Jahr fand das 7. weltweite Symposium für pulmonale Hypertonie in Barcelona statt. Im Anschluss daran fungierten Sie als Hauptautor eines Taskforce-Report, der ein Update zur Definition, Klassifikation und Diagnose liefert. Was hat sich hier verglichen mit den ESC-ERS-Leitlinien von 2022 geändert?
Wenn man ein bisschen länger zurückblickt, dann sieht man, dass seit 2015 haben wir in diesem Bereich sehr viele Änderungen durchgeführt. Das ist sogar ungewöhnlich, dass in einem Bereich der Medizin in so einer kurzen Zeit in Definitionen so viel geändert wird. Wenn man die Leitlinie aus dem Jahr 2015 anschaut, da stand noch, dass eine PAH dadurch charakterisiert ist, dass der mittlere pulmonalarterielle Druck größer oder gleich als 25 mm Hg liegt. In den 2022er Leitlinien hat man das geändert und den Druck auf 20 mm Hg gesenkt als Grenze für die pulmonale Hypertonie. Zusätzlich wurde mittlerweile für die präkapilläre pulmonale Hypertonie auch eine Grenze für den pulmonalen Gefäßwiderstand mit 3 und danach mit 2 Wundeinheiten eingeleitet. Das war noch in der 2015er Leitlinie nicht dabei. Zusätzlich, als dritte wichtige Änderung, wurde 2022 auch die Belastungs-PH als neue Entität innerhalb der pulmonalen Hypertonie eingeleitet. Das war in der Leitlinie von 2015 noch nicht dabei. Das heißt, 3 wichtige Änderungen zwischen 2015 und 2022. Nach diesen Änderungen hat man sich die Frage gestellt, ob man noch was ändern sollte. Aber wir haben das so gefunden, zusammen mit der Gruppe von internationalen Expertinnen und Experten, dass wir die wichtigsten Änderungen bereits durchgeführt haben, was wirklich notwendig war, weil wir Evidenz für diese Zahlen gefunden haben. Aber weitere Änderungen wollten wir nicht mehr einleiten. Das heißt, die hemodynamische Definition der pulmonalen Hypertonie hat sich zwischen 2022 und 2025 nicht weiter geändert. Das ist auch gut, weil damit kann man ein bisschen damit rechnen, dass wir mit diesen Grenzen jetzt für noch ein paar Jahre auskommen werden. Bei der Klassifikation gaben kleinere Änderungen. Zum Beispiel, ich denke, was für Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht unbedingt jeden Tag nur mit pulmonaler Hypertonie beschäftigen, ist eine auffällige Änderung, dass bei den 2 häufigsten Gruppen die Namen geändert haben. Früher hat man gesagt, pulmonale Hypertonie assoziiert mit obstruktiven oder restriktiven Lungenkrankheiten. Und jetzt sagen wir, pulmonale Hypertonie assoziiert mit COPD oder mit ILD, mit interstitieller Lungenkrankheit. Ich denke, das ist sehr praktisch, weil so ist es viel einfacher zu verstehen, woran wir denken, mit welchen Erkrankungen Lungenhochdruck tatsächlich assoziiert ist. Ähnlicherweise bei den Herzerkrankungen wurden kleinere Anpassungen durchgeführt. Wir reden jetzt nicht nur über HFpEF, HFrEF und Vizien, sondern auch besondere Formen der Kardiomyopathien sind hier sehr genau genannt. Und bei der Diagnose haben wir tatsächlich ein neues Algorithmus entworfen, welche wir denken, das tatsächlich überschaubar ist und die wichtigsten Eckpunkte klar darstellt. Aber die wichtigsten Fragen sind auch hier unverändert. Das heißt, die wichtigste nicht-invasive Untersuchung für die pulmonale Hypertonie ist die Echokardiographie aber zur Feststellung der Diagnose soll weiterhin eine invasive Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt werden.
Gehen wir einen Schritt weiter. Patienten, bei denen eine pulmonale Hypertonie diagnostiziert wurde, wünschen sich auch eine effektive Behandlung. Welche Behandlungsziele verfolgt man aktuell bei der pulmonalen Hypertonie? Spiegelt sich eine gute Symptomkontrolle auch in einer besseren Prognose wider?
Natürlich ist es eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich möchte die Antwort damit beginnen, dass wir über 5 Gruppen der pulmonalen Hypertonie gesprochen haben. Und natürlich bei jeder Gruppe gibt es unterschiedliche Therapiemöglichkeiten und auch unterschiedliche Therapieziele. Wenn wir von vorne anfangen und wir zuerst über die PAH reden. Ich habe schon erwähnt, das ist eine seltene Form der pulmonalen Hypertonie, dennoch sehr, sehr wichtige Form, weil häufig jüngere Menschen daran erkrankt sind und ohne eine Therapie die Lungengefäßkrankheit fortschreitet und sie sehr, sehr bald sich in einem kritischen Zustand befinden, wo man sogar an eine Lungentransplantation denken muss. In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan. Vor 25 Jahren hatten wir keine gezielte Therapieoptionen. Heute haben wir, wenn ich die Zahl richtig weiß, 14 oder 15 verschiedene Medikamente, die wir einsetzen können. Wir haben 4 Signalwege, die wir adressieren können. Und mit diesen Medikamenten können wir das Ziel setzen, dass wir das Risiko für eine weitere klinische Verschlechterung als niedrig erreichen. Leider können wir die Erkrankung weiterhin nicht heilen. Aber wir können es erreichen, dass die Patientinnen und Patienten, die am Anfang ein erhöhtes Risiko für eine weitere klinische Verschlechterung haben, die unter Symptomen leiden, die eine schlechte Belastbarkeit haben, die eine relevante Herzbelastung aufweisen, dass diese Patienten durch die adäquate Therapie in eine niedrige oder eine mittlere Risikoklasse zurückkommen und dadurch wirklich das Risiko reduziert wird, dass sie in den nächsten Jahren sich verschlechtern sollen. Das ist ein großartiger Erfolg bei diesen Patientinnen und Patienten. Bei der Gruppe 2, ich habe erwähnt, das ist eine häufige Subgruppe von Patientinnen und Patienten mit Linksherzkrankheiten, müssen wir zuerst auf die Behandlung der Linksherzkrankheiten konzentrieren. Es liegen derzeit keine gezielte Therapiemöglichkeiten für die pulmonale Hypertonie selbst vor. Das heißt, hier ist die Aufgabe, die Grunderkrankungen, die Linksherzerkrankungen so gut wie möglich zu behandeln, dass damit auch der Lungenhochdruck besser wird. Ähnlich ist die Situation bei der Gruppe 3, bei der PH assoziiert mit Lungenkrankheiten. Allerdings hier haben wir bei ausgewählten Situationen, zum Beispiel bei der PH assoziiert mit interstitiellen Lungenkrankheiten, in den USA zugelassene Therapieoptionen. In Europa gibt es leider noch diese Optionen nicht. Wir hoffen aber, dass wir auch in Europa bald zugelassene Medikamente für diese Gruppe der pulmonalen Hypertonie haben. Bis dann ist das Wichtigste, dass diese Patientinnen und Patienten zu PH-Expertenzentren kommen und dort individuelle Therapieentscheidungen getroffen werden. Und die Gruppe 4, die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie, bietet wieder sehr gute Therapieziele an. Hier kann man sogar über eine Heilung reden, falls diese chronifizierte Thrombosen, diese Gerinnsel, die mit der Gefäßwand zusammengewachsen sind, chirurgisch entfernt werden können oder mit einer Intervention an die Seite gepresst werden können. Hier muss ein multidisziplinäres Team über die beste Therapie entscheiden. Aber viele Patienten haben eine sehr gute Chance für eine relevante Besserung oder sogar die Heilung ihrer Erkrankung. Hier muss man also wieder sehr ambitionierte Ziele setzen.
Derzeit beschränken sich gezielte medikamentöse Therapieoptionen in Europa also auf die pulmonal-arterielle Hypertonie und chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie. Welche Medikamente sind hier aktuell zugelassen und nach welchen Kriterien erfolgt deren Auswahl?
Ja, tatsächlich, die sind die zwei Gruppen, wo wir zugelassene Medikamente haben. Für die pulmonal-arterielle Hypertonie haben wir eine relativ hohe Zahl von Medikamenten, das habe ich jetzt erwähnt, welche über vier verschiedene Signalwege arbeiten. Der erste Signalweg betrifft die Prostazykline. Da haben wir mehrere Medikamente, die Prostazyklin-Rezeptoren durch die Prostazyklin-Rezeptoren wirken. Durch den zweiten Signalweg wirken die Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, ein gut bekanntes Medikament oder gut bekannte Medikamente mit dieser Erkrankung. Der dritte Weg, da haben wir die Phosphodiesterase 5-Inhibitoren beziehungsweise ein Medikament haben wir aus der Gruppe der löslichen Guanylat-Cyclase-Stimulatoren. Und wir haben einen vierten, sehr neuen Signalweg, über welche die sogenannten Activin-Signalweg-Inhibitoren funktionieren. Das ist ein neuer Signalweg. Und hier können diese Medikamente sehr effektiv wirken. Wir haben ein Medikament, welches bis jetzt zugelassen wurde. Und das ist das Sotatercept. Das wurde vor einem Jahr durch die EMA und auch durch die FDA zugelassen und ergänzend zu anderen Therapieoptionen ist es wirklich eine sehr, sehr wirksame Methode, die pulmonal-arterielle Hypertonie zu behandeln. Für die CTEPH haben wir weiterhin ein löslicher Guanylat-Cyclase-Stimulator als wichtiges Medikament, welches für die Therapie dieser Patienten zugelassen wurde, wenn die Patienten nicht operabel sind. Und ein Prostazyklin, das Treprostinil, wurde von der EMA für die Behandlung der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertonie-Patienten zugelassen. Vielleicht noch eine wichtige Gruppe von Patienten möchte ich erwähnen. Das sind die Patientinnen und Patienten, die bei einer akuten Vasoreaktivitätstestung einen positiven Effekt zeigen. Diese Patienten können tatsächlich mit hochdosierten Calcium-Antagonisten behandelt werden und haben eine hohe Chance dafür, dass sie eine sehr gute Prognose haben werden.
Die Patientin, der Patient, ist diagnostiziert und eingestellt. In welchen Abständen sollten Verlaufskontrollen erfolgen und was wird im Zuge dessen erhoben?
Natürlich, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, aber man muss individuell diese Verlaufskontrollen bei unseren Patientinnen und Patienten planen. Wir machen das in der Praxis meistens so, dass wenn die Diagnose erfolgte und wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten über eine Therapie entschieden haben, dann machen wir nach Einleitung dieser Therapie zuerst eine kurzfristige Verlaufskontrolle, meistens nach ungefähr einem Monat. Danach, wenn die Patientin, der Patient die Therapie eingeleitet hat und darauf zumindest kurzfristig günstig reagierte, dass keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann werden die weiteren Kontrolluntersuchungen in circa 3 bis 6 monatlichen Abständen stattfinden. Bei Patientinnen und Patienten, die schon seit längerer Zeit eine pulmonale Hypertonie haben und die Therapie bereits gut eingestellt wird, können manchmal diese Kontrollen auch noch seltener stattfinden. Aber insgesamt am häufigsten haben wir diese Kontrolluntersuchungen 3 bis 4 monatlich, in seltenen Fällen nur 6 monatlich. Aber dann natürlich ist es wichtig, dass bei Auftreten von neuen Beschwerden die Patienten sich melden und eine frühzeitige Kontrolle stattfindet.
In der klinischen Praxis ist es teilweise so, dass Patienten bei der Verlaufskontrolle über Restsymptome und eingeschränkte Belastbarkeit berichten oder womöglich nicht wie gewünscht auf die Therapie ansprechen. Wann sollte man an eine Therapieeskalation denken?
Wenn jemand an einer pulmonal-arteriellen Hypertonie leidet, wir haben erwähnt, dass in dieser Gruppe der pulmonalen Hypertonie wir viele Therapieoptionen haben. Der Therapiealgorithmus läuft hier so, dass nach Einleitung der initialen Therapie regelmäßige Kontrolluntersuchungen stattfinden sollen und bei diesen Kontrolluntersuchungen das Risiko für die weitere Verschlechterung erfasst wird. Wir haben darüber gesprochen. Ziel ist es, dass dieses Risiko niedrig gehalten wird. Da sind die Patientinnen und Patienten, die beim 6-Minuten-Gehtest eine hohe Gehstrecke, meistens über 440 Meter aufweisen, die keine relevante Belastungsdyspnoe haben, das heißt WHO-Funktionsklasse 1 bis 2, und ein niedriges NT-proBNP haben, das heißt meistens unter 300 Picogramm pro Milliliter. Das sind hier Patientinnen und Patienten, wo das Risiko für eine weitere Verschlechterung niedrig ist. Wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann kann man in den meisten Fällen sagen, dass man die Therapie, welche eingeleitet wurde, unverändert fortsetzen kann, weil das Risiko für eine Verschlechterung gering ist. Zusätzlich zu diesen Parametern soll man natürlich noch bildgebende Untersuchungen wie zum Beispiel die Echokardiographie oder Herz-MR einbeziehen und auch die Hämodynamik. Das könnte natürlich diese Beurteilung noch modifizieren. Falls wir mit der laufenden Therapie dieses Niedrigrisikostatus nicht erreichen konnte, dann denkt man natürlich daran, dass die Therapie weiter eskaliert werden soll, dass wir zusätzlich noch Medikamente einleiten sollen. Und wir hoffen, dass bei der nächsten Kontrolle mit der erweiterten Therapie wir dieses Niedrigrisikostatus erreichen können. Natürlich sind die Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich. Man muss individuell schlussendlich die Entscheidung treffen und mit den Patientinnen und Patienten diese Entscheidung sehr genau besprechen, ein Shared Decision Making machen. Bei älteren Patientinnen und Patienten ist es oft nicht möglich, diesen Niedrigrisikostatus aus vielen unterschiedlichen Gründen erreichen, aber auch da ist es unser Ziel, dass zumindest ein niedrig intermediäres Risiko erreicht werden kann. Ansonsten denken wir auch hier daran, dass weitere Therapiemöglichkeiten noch eingesetzt werden.
Etwas, das in sämtlichen Leitlinien zur pulmonalen Hypertonie Erwähnung findet, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Welchen Stellenwert hat diese Ihrer Meinung nach? Oder anders gefragt, wie würden Sie sich den idealen Patient Journey vorstellen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie das angesprochen haben. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist tatsächlich von großer Wichtigkeit. Einerseits sehe ich es sehr wichtig, dass der Hausarzt, der Allgemeinmediziner mit den spezialisierten Kolleginnen und Kollegen eng zusammenarbeitet. Es ist für uns eine große Hilfe, wenn wir wissen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich einige Kontrolluntersuchungen übernehmen. Zum Beispiel, wenn die Patientinnen und Patienten eine leichte kardiale Dekompensation mit ihrer pulmonalen Hypertonie haben und sie eine intensivierte diuretische Therapie einleiten, uns informieren und den Patienten, die Patientin kurzfristig vorgehen können. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass Sie natürlich die Erkrankung selbst erkennen, daran denken und zu uns die Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf pulmonale Hypertonie überweisen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Kollegen und Spezialisten. Aber auch unter den Spezialisten muss eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfinden. Die pulmonale Hypertonie ist ein sehr interdisziplinärer Bereich. Da müssen Kardiologinnen, Kardiologen mit Pulmonologinnen und Pulmonologen sowie mit Chirurgen zusammenarbeiten, dass wir wirklich die optimale Diagnostik, die bestmögliche Diagnostik und dann die optimale Behandlung unseren Patienten anbieten können. Sie haben nach dem optimalen Patient Journey auch gefragt. Da halte ich es wieder ganz, ganz wichtig, dass diese Patientinnen und Patienten, die zum Hausarzt oder zum Allgemeinmediziner im niedergelassenen Bereich gehen, dass sie dort rechtzeitig erkannt werden, das heißt, ihre Symptome ernst genommen werden und man rechtzeitig auch an die Lungenhochdruckkrankheit denkt. Entsprechend sollen die diagnostischen Schritte durchgeführt werden, wie es im diagnostischen Algorithmus steht und wie wir das diskutiert haben. Und der Patient, die Patientin mit wenig Verzögerung in einem spezialisierten Center untersucht wird. Hier soll dann die Diagnose mit des Rechtsherzkatheters stattfinden und möglichst bald eine richtige Therapie eingeleitet werden. Dann die späteren Kontrollen sollen mit Leitung des Spezialzentrums im Zentrum, aber auch teilweise im niedergelassenen Bereich stattfinden. Und hoffentlich können wir in dieser Phase helfen, dass die Patienten sich längerfristig wohlfühlen und adäquat behandelt werden können.
Das eben Gesagte setzt voraus, dass die Patienten schnell einer gezielten Diagnostik und Therapie zugeführt werden. Haben Sie noch weitere Ratschläge für Zuweiser und niedergelassene Kolleginnen, die Sie in dieser Hinsicht unterstützen?
Das Wichtigste ist, dass man an diese seltene Erkrankung denkt. Das heißt, man weiß, dass wenn ein Patient kommt mit Belastungsdyspnoe, dass man auch an die Lungenhochdruckkrankheit, an die pulmonale Hypertonie denkt. Das können natürlich Patientinnen und Patienten sein, die keine sonstige Erkrankung haben. Und dann die pulmonale Hypertonie ist die einzige Erklärung für ihre Beschwerden. Es können aber auch Patientinnen und Patienten sein, die eine bekannte Lungen- oder Herzkrankheit haben, die aber alleine die Beschwerden in diesem Ausmaß nicht erklären können. Zum Beispiel Patienten mit einer leichten COPD, die aber trotz optimaler Therapie eine schwere Beschwerdensymptomatik haben. Diese könnten auch eine schwere pulmonale Hypertonie aufweisen, welche bei ihnen der leistungslimitierende Faktor ist. In solchen Situationen sollen die Patientinnen weiter abgeklärt werden und bei Verdacht auf Lungenhochdruck in ein spezialisiertes Zentrum geschickt werden.
Alle guten Dinge haben ein Ende, auch dieser Podcast. Bevor wir uns verabschieden, gibt es vielleicht etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchten?
Ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich tatsächlich bedanken, weil wir bereits von vielen Kolleginnen und Kollegen Überweisungen erhalten haben, wo es erkannt wurde, dass ein Patient, eine Patientin mit ihren Beschwerden tatsächlich Lungenhochdruck haben könnte. Und wir konnten diese Diagnose dann vollziehen und die Patientinnen und Patienten adäquat behandeln. Wir kommen vielleicht nicht in jedem Fall dazu, dass wir an alle Kolleginnen und Kollegen zurückkommen, die beigetragen haben, dass dieser Patient bei uns vorgestellt wurde. Aber ich möchte das mit auf diesem Weg tun, weil, wie wir darüber schon gesprochen haben, nur mit dieser Zusammenarbeit können wir unseren Patientinnen und Patienten erfolgreich helfen. Entsprechend freuen wir uns auch in der Zukunft für die Überweisungen bei Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf Lungenhochdruck.
Herr Professor Kovacs, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.